So, meine Lieben, schön, dass ihr reinhört und reinschaut beim Erfolgsoffensive Podcast. Heute auch in Videoform, wie wir das jetzt ja in diesem Jahr häufiger machen werden. Und ihr seht, ich habe einen gut aussehenden, sehr freundlichen, netten Mann bei mir, der heute uns eine coole Geschichte erzählen wird. Ihr kennt sein Gesicht vielleicht, wahrscheinlich noch nicht. Er kommt aus der Schweiz und heißt, wenn ich es richtig ausspreche, René Hackspiel. Und René hat wirklich was Besonderes. Er verkauft ein ganz besonderes Produkt mit seinem Unternehmen. Und als ich die Story das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, da hat einer einen am Kopf irgendwie. Das kann gar nicht sein. Denn Renés Geschäft sind Spardosen. Und er verkauft Spardosen im Wert von in Deutschland 100 Euro und in der Schweiz kostet das Ganze sogar nochmal 50% mehr. Also 100 bis 150 Euro für eine ganz normale Spardose. Könnte man denken, ganz so normal ist sie, aber dann doch nicht. Da wird er uns gleich was dazu erzählen. Aber aus dieser Idee, und da wird er uns dann bestimmt gleich jetzt was erzählen dazu, wie es überhaupt dazu gekommen ist, ist eine Erfolgsstory geworden. In seinem Unternehmen hat er mittlerweile über 150.000 dieser Spardosen verkauft innerhalb von 10 Jahren und hat somit einen Umsatz von mehr als 15 Millionen Euro gemacht. Und das mit einer Spardose. Und es gibt, soweit ich weiß, genau ein Produkt. Ja, also ich weiß nicht, wahrscheinlich in verschiedenen Varianten, Farben oder so. Aber im Endeffekt ist es ein Produkt. Und das ist absolut sensationell. Eine coole Story. Cooler Unternehmertyp auch. Sehr, sehr interessant. Cool, René, dass du da bist. Wir sind sehr gespannt auf deine Story. Herzlich willkommen im Erfolgsoffensive Podcast.
Vielen Dank, Steffen. Ich freue mich wirklich auf die kommenden Minuten.
Wie bist du denn überhaupt, wie sind wir denn überhaupt zusammengekommen? Du warst in einer Mastermind, glaube ich, beim Kollegen Sven Lorenz, stimmt?
Also nicht wahr. Ich bin immer noch bei Sven Lorenz. Die läuft jetzt noch ein halbes Jahr bis nächsten Sommer. Wir hatten jetzt gerade eben unser zweites Treffen in Berlin und ja, das war der Nenner. Er hat mich gefragt, weil ich bei ihm das erste Podcast-Interview gemacht habe, hat er mich gefragt, zu wem ich vielleicht noch gehen möchte. Und dann war wirklich so. Steffen Kirchner war ganz, ganz weit oben und ich war so froh, hat er mir den Kontakt gemacht, sodass ich jetzt hier bei dir sein darf.
Cool. Das ist gleich ein interessanter Punkt, weil es sieht ja so aus, du bist ja schon ein wirklich erfolgreicher Unternehmer. Und jetzt bist du in einer Mastermind. Für alle, die noch nicht hundertprozentig wissen, was ist denn eine Mastermind? Was macht ihr da? Warum bist du da reingegangen? Was versprichst du dir von einer Mastermind und was passiert dort?
Die Mastermind war für mich ja das erste Thema in dieser Richtung, ein Coaching zu bekommen. Natürlich wollte ich auch das Mentoring oder das Coaching von Sven Lorenz haben, weil er nach mir eine unglaubliche Kompetenz hat. Aber viel, viel wichtiger war für mich, ich möchte gerne mit Menschen zusammen sein, die auch das Bedürfnis haben, anderen Menschen was Gutes zu tun, ihnen was zurückzugeben. Und das sah ich in Sven Lorenz. So habe ich mit ihm das Gespräch gemacht und habe dann gehört, dass er eine Mastermind macht. Und ich wusste auch nicht ganz genau, was eine Mastermind ist. Jetzt im Nachhinein kann ich es natürlich erklären. Es sind in seinem Fall mit mir 7 tolle Menschen, die alle eigentlich den gleichen Rahmen haben. Aber es geht bei jedem um eine andere Sache, um eine andere Idee. Und wir haben angefangen, diese Mastermind in Mallorca im Sommer. Und da ging es darum, die eigene Idee mitzubringen, eine Vision zu entwickeln und dann mit Sven Lorenz und der Mastermind, mit den ganz vielen Brains, die ja dabei sind. Patrick Waldeck ist auch dabei als zusätzlicher Mentor, sage ich mal, ist auch jedes Mal dabei. Und mit diesen ganzen Brains, mit diesem ganzen Mainstream, mit dem ganzen Wissen, dass da, ich sage jetzt mal, zusammen, wie ein Trichter zusammenkommt, das ist gigantisch, was da für Ideen entwickelt werden und man wächst unglaublich. Und das war fantastisch, das mitzuerleben, weil ich kannte das ja nicht. Wer kennt das denn von seinem Umfeld? Vielleicht kennst du zwei, aber das Spannende ist, das sind jetzt 7 Leute, die sind zusammengewürfelt worden, die haben alle den gleichen Hintergrund oder den ähnlichen Hintergrund, sind aber total verschieden, wollen aber das gleiche Ergebnis haben, irgendwo die finanzielle Freiheit, das Glück zu erreichen. Und das ist so spannend zu sehen, mit denen am gleichen Tisch zu sitzen und deine Ideen und ihre Ideen zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, das Konzept der Mastermind.
Cool. Ja, Sven Lorenz war hier auch schon im Podcast Interview zu Gast und ja, er hat schon ein Talent dafür, einfach auch kluge, schlaue, kreative Menschen so um sich zu schauen und zusammenzubringen. Und ja, da sind wir wieder beim Thema Umfeld, ne? Also so eine Mastermind ist natürlich ein Schmelztiegel, ein Vulkan von Kreativität und von Unternehmer-Mindset und so weiter. Also das Wichtige ist, was man dazu sagen muss, es ist ja nicht eine Hobbytruppe, die sagt, hey, wir sind ja alle eigentlich ganz, ganz schlau und super und jetzt lass uns doch mal zusammen ein paar Ideen entwickeln. Sondern es ist schon ein heftiges Investment, das man da auch tätigt. Ne? Also ja. Das heißt, es ist wie ein Seminar. Ist kein Seminar in dem Sinne, aber praktisch, man hat hier schon eine hohe Eintrittsgebühr, nicht wahr?
Ja, das ist so. Also wer ist denn überhaupt bereit, an einem Samstag oder Sonntag sich in einen Raum einzusperren mit 100, 200 oder 500 Menschen? Wer ist bereit, so einen hohen Preis, auch monetär gesehen einen hohen Preis, für so ein Mastering oder für so ein Mastermind zu bezahlen? Das sind ja ganz, ganz wenige Leute. Und es ist ja nicht nur der Aufwand, den man hat für den Preis, um das zu bezahlen. Es ist natürlich auch der Aufwand für die Zeit, die man einbringt. Man ist ja immer einen Tag davor, reist man an, einen Tag danach, dann geht es um die Zeit zwischen den Treffen, wo man sich ja auch wieder wöchentlich über Zoom, wie wir zwar jetzt gerade, miteinander beschäftigt. Also es ist ein riesiger Zeitaufwand, eine riesige Vorleistung, die man geht, um seine Vision schnellstmöglich und effektiv erreichen zu können. Also ich habe das nicht gelernt, was ich jetzt sage. Das kommt wirklich aus meiner Überzeugung raus, was ich jetzt lernen durfte. Also das ist wirklich gigantisch, was so ein Turbo, eine Mastermind bedeuten kann oder sein kann. Das ist unvorstellbar.
Ja, das sieht man schon auch, dein Unternehmer-Mindset, das ist so wichtig, weil der ein oder andere sagt, na gut, okay, das kostet dann mehrere tausende Euros, ja, wenn ich irgendwann dann mal 150.000 Sporthosen verkauft habe oder halt von meinen Produkten, dann kann ich mir sowas auch mal leisten. Und ich glaube, das ist genau der falsche Ansatz, ne? Das heißt, ich glaube, du warst halt von Natur aus schon ein Mensch, der auch bereit war, in sich zu investieren, Zeit, Geduld, Energie, aber eben auch Geld tatsächlich. Um in einem gewissen, ja, in einem gewissen Maß, in einem gewissen Prozess sich da auch weiterzuentwickeln. Und du hörst halt auch nicht auf, obwohl du jetzt schon sehr erfolgreich bist.
Nein, es ist ja ganz einfach. Man muss ja nur schauen, was machen denn die Erfolgreichen? Zum Beispiel ich in meinem Fall habe gesehen, dass die Erfolgreichen Bücher lesen. Ich habe gesehen, dass die in Weiterbildung gehen. Ich habe gesehen, dass die auf ihre Gesundheit achten. Und genau das mache ich jetzt nach. Ich habe in den vergangenen 12 Monaten 2000 Stunden in Bildung investiert, natürlich nicht nur an Vorträge, nicht nur an Masterminds-Treffen, natürlich auch in Bücher lesen oder am Podcast hören, einfach alles insgesamt habe ich mal ausgerechnet und meine Mitarbeiter arbeiten bei mir 2000 Stunden im Jahr und ich habe zusätzlich 2000 Stunden in Bildung investiert. Und ich habe ja 4 Kinder, 4 kleine Kinder zu Hause zwischen 3 und 9 Jahren. Ich habe ein Unternehmen, ich habe sogar mehrere Unternehmen. Ich gehe an die Mastermind und trotzdem finde ich Zeit, mich weiterzubilden. Und die Frage ist ja, die man sich stellen muss, warum denn? Wenn ich ja schon eine äußere Freiheit habe oder eine finanzielle äußere Freiheit habe, wieso mache ich das dann? Wieso lese ich denn überhaupt Bücher? Wieso achte ich denn weiterhin auf meine Gesundheit? Wieso achte ich weiterhin auf mein Umfeld? Warum mache ich das denn? Das müsste man sich ja eigentlich mal fragen, weil ich bin der Meinung, man kommt sehr gut weiter im Leben, wenn man einfach normale Sachen hinterfragt, generell Fragen stellt, beobachtet und das ist das, was ich mache. Und ich mache ja nichts Neues, ich mache ja einfach nur nach, wie ein Kind.
Ja, sehr wichtig, ja genau. Ich glaube auch, dass die Leute immer versuchen, immer nochmal einen neuen Weg zu finden und so. Und ja, man sollte vielleicht die Wege nicht kopieren von anderen, aber man kann sie modellieren. Und das ist das, was du machst. Das heißt, du nimmst das Modell und nimmst die, sage ich mal, allgemeingültigen Erfolgsprinzipien raus und transportierst sie und adaptierst sie auf dich, auf deine Persönlichkeit, auf dein Leben. Ich meine, Wahnsinn, wenn du 4 Kinder hast, ne? Auch interessant, Familie ist keine Ausrede, um Karriere zu machen, ne? Oder um keine Karriere machen zu können, um keinen Erfolg haben zu können. Das eine geht mit dem anderen. Und der eine oder andere sagt jetzt, na, der hat bestimmt aber eine tolle Frau, dann ist die arme Frau mit den 4 Kindern den ganzen Tag beschäftigt und er ist schön weg. Aber ich glaube, so ganz so einfach ist es nicht. Das ist natürlich schon auch ein hoher Aufwand, den du hier gehst, weil ich denke, du bist auch ein Familienmensch. Deswegen ist ja auch dieses Produkt wahrscheinlich entstanden, oder?
Ja, bin ein Familienmensch, zumindest wenn du mich jetzt fragst, wenn du meine Frau jetzt fragst, kannst du natürlich als Unternehmer nicht genug Zeit mit der Familie verbringen. Aber ich war auch da bereit, den Preis zu bezahlen. Meine Woche von Montag bis Freitag hat 5 Tage. Ich war bereit, einen Tag dafür zu investieren, für mich persönlich zu investieren, indem ich eben in meine innere Freiheit investiere, in das, was ich jetzt hier mache. Das ist der Freitag. Heute haben wir gerade Freitag. Also diesen Tag, Freitag, bin ich nicht im Unternehmen, bin ich nicht mit der Familie. Ich kümmere mich nur um mich, meine Bücher und meine Vision. Und dafür bedeutet das aber, dass ich die restlichen, diese 8 Stunden oder 10 oder 12 Stunden von diesem 5. Tag investiere ich dann in diese 4 Tage von Montag bis Donnerstag in mein Unternehmen. Das heißt, ich stehe halt 5 Uhr auf, bin halt vielleicht 6, 7, 8 erst zu Hause. Aber ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen, damit ich mich selber verwirklichen kann, die innere Freiheit finden kann an diesem 5. Tag. Und der Samstag und der Sonntag, das sind ja dann noch 2 Tage, da bin ich 100% mit der Familie zusammen. Ich bin so weit, sage ich mal, dass ich jetzt an der Situation angelangt bin, dass ich Geld, das ich verdient habe, immer noch verdiene, wieder eintauschen darf oder kann, um Erlebnisse zurückzubekommen. Das heißt, um Zeit zu gewinnen. Und das mache ich Samstag und Sonntag mit der Familie. Wir sammeln Lebensmomente, wir gehen Skifahren. Wir sind jetzt im Sommer nach Florida geflogen mit kleinen Kindern, musst du mal vorstellen. Mit 4 Kindern sind wir nach Florida geflogen. Das war ein Riesentraum von uns. Wir waren schon mal da, aber nicht mit der Familie. Also wir sammeln Lebensmomente ein. Ich tausche jetzt mein Geld, was ich verdient habe und verdiene, gegen die Zeit, um eben Samstag und Sonntag ganz intensiv mit der Familie zusammen zu sein. Und warte nur mal ab, Steffen. Also mein Ältester ist jetzt 9. Also in 1, 2 Jahren komme ich dann schon mal mit einem Kind an dein Seminar und dann bald mit 2. Und irgendwann komme ich dann mit allen 4, weil es ist ja, kommt ja nicht von ungefähr, dass Menschen, die ja erfolgreich sind oder ihre Ziele, ihre eigenen gesteckten Ziele erreichen, das ist für mich die Interpretation von erfolgreich sein, dass die ja ihre Kinder anders erziehen. Und meine Kinder sind 1:1, kommen mit meinem Leben mit. Die sehen natürlich, was ich gemacht habe. Die sehen aber auch, dass man dienen muss, dass man den Menschen auch was zurückgeben muss, was Wertvolles geben soll, was das Leben der Menschen verbessert. Das erleben sie so. Und die Belohnung ist dann das, was wir am Wochenende machen. Oder wenn wir dann zum Beispiel an dein Seminar dann kommen mit der ganzen Familie. Ich glaube, das ist so ein toller Lebensmoment, den wir da einsammeln können, sodass wir auch gemeinsam mit der Familie dann wachsen können. Und das habe ich vor für die nächsten Jahre.
Ja, cool. Ja, da bist du herzlich eingeladen dazu. Also die jüngste Seminarteilnehmerin von mir war meine eigene Cousine. Die ist 12 Jahre alt. Und ich habe sie letztens getroffen und habe gesagt, hey, wie war denn damals eigentlich dieses Seminar für dich? Ist ja eigentlich für so einen kleinen Zwerg eigentlich noch zu früh. Und hat sie gesagt, ja, war total interessant und die ganzen lieben Menschen. Also das hat die halt so für sich mitgenommen. Habe ich gesagt, da hast du irgendwas lernen können auch? Hast du schon was für dich verstanden auch? Und hat sie gesagt, ja, sie hat sich so ein Erfolgstagebuch gekauft danach. Und also beziehungsweise ihre Mama hat sie gekauft. Und seitdem schreibt sie jeden Tag was in das Erfolgstagebuch rein. Sag ich, ja, was schreibst du denn da rein? Da schreibe ich rein, eine Sache, die ich an dem Tag gut gemacht habe, die mir gefallen hat, die ich schön gefunden habe. So einfach, ne? Und die Kinder machen es uns teilweise vor. Also man darf das auch nicht unterschätzen, wie viele Kinder da teilweise auch schon wahrnehmen, wertschätzen. Ich habe auch sowieso das Gefühl, da bist du jetzt mehr Experte als ich, aber ich habe das Gefühl, wir haben mittlerweile andere Kinder als früher. Also ich bin viel an Schulen natürlich auch und ich kriege diese jungen Menschen jetzt auch sehr viel mit. Ich habe das Gefühl, dass es echt eine andere Generation mittlerweile von jungen Menschen auch gibt. Die haben irgendwo teilweise eine andere Wahrnehmung irgendwo für viele Dinge, auch im Guten sehr, sehr stark. Also ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber das ist unglaublich, was diese jungen Menschen wahrnehmen. Und da, glaube ich, geht ja auch dein Produkt so ein bisschen hin, die Menschen da auch zu unterstützen, weil dein Produkt geht ja eigentlich, glaube ich, in Richtung finanzielle Bildung, in Anführungszeichen, vielleicht auch Charakterbildung. Das würde ich jetzt sowieso noch mal gerne wissen, was steckt denn hinter der Spardose dann auch. Aber ja, in die Richtung, glaube ich, geht's, ne?
Ja, also ich bin genau deiner Meinung. Ich glaube auch, dass die jungen Menschen, die jetzt kommen, enorm wissbegierig sind. Weil man sieht das auch an den ganzen Trainern, die es gibt. In Deutschland zum Beispiel, ich bemerke das. Die sagen selber über sich, früher waren das Durchschnittsalter ihrer Zuhörer in einem Seminar war so 30, 40 und jetzt klingt es aber schon 25, 30. Also das wird alles jünger. Mag sein, dass da Instagram eine Rolle spielt, YouTube eine Rolle spielt, aber ich glaube, dass die Jungen erkannt haben oder verstanden haben, dass es das Leben so spannend sein kann. Weil ich habe eine Studie gelesen, dass bis ein Kind 18 Jahre alt ist, 180.000 Mal hört, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das soll man nicht, du bist eine Frau, du bist ein Mann, du bist zu dick, du bist zu klein. 180.000 Mal bis 18. Und dann erwartet man von einem 18-Jährigen, dass er sein eigenes Leben in die Hand nimmt, Eigenverantwortung übernimmt, geht einfach nicht. Und ich glaube, dass genau das Andersdenken, das Umdenken, das Marketing, das Vernetztsein im Internet dazu beiträgt, dass die Leute einfach offener sind und sich dann auch um Dinge kümmern, die man vielleicht früher vor 10 oder 20 Jahren, ich bin seit 1996 im Internet, die man da einfach nicht gemacht hat. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass die Menschen einfach offener sind, offen auf die Menschen zugehen, offen auf so Seminare, auf so trockene Seminare eingehen und eben auch Bücher lesen. Weil viele haben ja damals, zumindest war das bei mir so, aufgehört zu lernen, als ich aus der Schule war. Ich habe meine, das darf ich ja gar nicht erzählen, das siehst du mal meine Glaubenssätze von früher, ich habe meine ganzen Schulbücher verbrannt. Einfach so quasi, das ist jetzt vorbei, jetzt kommt das Nächste. Totaler Quatsch. Eigentlich fängt das Lernen dann ja erst an, weil ich habe erst verstanden mit dem Wissen, dass ich mir durch die Bücher Arbeit oder erlesen habe, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Und ich habe verstanden, dass ich mit dem Investieren in Bücher, in mich selber, dass ich dadurch Zeit gewinne. Das muss man sich mal vorstellen. Du investierst, das war mir nicht klar, du investierst Zeit in ein Buch zu lesen, eine Woche, eine zwei Wochen, vier Wochen, aber du gewinnst Zeit, weil du vor so einem Riesenwissen einfach erlangst durch dieses Buch, weil sich da ein halbes Jahr, ein Jahr, manche Bücher auch ein Leben lang, das Wissen reinsteckt von einem Leben lang, sich damit beschäftigen. Du kannst es für 10 Euro kaufen und du kannst dein Leben dann anders entscheiden. Und das war, und entscheidest auch sinnvoller, wenn du dann auch eben in eine Richtung gehen möchtest, die du dir vorher als Vision mal gesteckt hast. Und ich glaube, dieses Wissen hilft dir einfach, effektiver durchs Leben zu gehen. Hätte ich früher angefangen, Bücher zu lesen, kann ich dir sagen, Stefan, hätte ich schon 10 Jahre davor die innere oder die äußere Freiheit erlangen können und ich hätte viele, viele Leerläufe einfach nicht gehabt. Und genau das setze ich an mit meinem Produkt. Man muss sich vorstellen, meine Spardose, die ist 60 Zentimeter groß und das ist ein Dino. Dieser Dino ist lustig, emotional ansprechend, hat Kugelaugen und einen Kugelbauch. Und du lässt das Geld in Form von Münzen in den Mund. Das geht dann wie in eine Kugelbahn in den Behälter rein. So, jetzt klingt das ja mal okay. Das Spannende ist, dass die Kinder durch dieses Essen geben, die Dino hat Hunger, einen Sinn darin sehen, zu sparen. Weil indirekt sparen sie, aber direkt geben sie ihm Essen. Er hat Hunger. Und was auch noch cool ist, ist, dass die Umgebung, die Menschen ein Lächeln haben. Wann haben die Menschen einmal ein Lächeln, wenn sie Geld in den Händen halten und es ausgeben? Weil Geld verdient den Charakter, Geld stinkt, Geld ist die Wurzel allen Übels. Die Reichen haben nur Geld, weil sie es den Armen weggenommen haben. Über Geld redet man nicht. Die ganzen falschen, für mich falschen Glaubenssätze, damit man eben eine negative Beziehung zum Geld hat. Und wenn man eine negative Beziehung zum Geld hat, das ist wie mit einer Partnerin oder Partner, dann hat man auch keinen Partner oder Partnerin und dann hat man auch kein Geld. Und wenn man offen ist fürs Geld und etwas Gutes macht mit dem Geld, den Dino füttert, weil es Sinn macht, ich spare damit, ich sehe jederzeit den Kontostand im Dino, dann glaube ich, hilft das dazu, dass das Kind ein gutes, positives Gefühl zum Geld bekommt. Die Menschen lachen in der Umgebung wie ein Baby. Wenn ein Baby du in den Arm hältst, dann kommen ja lachende Gesichter und schauen es an. Und das Baby merkt relativ schnell, wenn ich weiter lache oder das Gesicht nachmache, bleiben die Menschen. Und wenn ich weine, gehen die Menschen. Eins und eins zusammengezählt. Also lacht das Baby nicht, weil es so lustig ist, sondern weil es dich nachmacht, die Umgebung nachmacht. Und das Gleiche macht das Kind. Und wenn es schon mal so einen Start ins Leben bekommen kann, und wir haben angesprochen, Steffen, dass ich 150.000 verkaufen durfte, in der Schweiz bekommt jedes achte Kind vor dem ersten Geburtstag so eine Spardose. Jedes achte Kind bekommt so ein Dino und somit auch einen positiven Bezug zum Geld. Und das ist so unglaublich fantastisch. Das wusste ich ja einstiegs gar nicht.
Cool, also mega. Also du hast uns ja auch so eine Spardose geschickt und geschenkt. Vielen Dank übrigens erstmal auch dafür noch. Bitte. Ist bei uns im Büro auch sehr, sehr gut angekommen, gerade auch bei den Mamas, die gesagt haben, boah, das ist ja echt cool. Und die steht jetzt bei uns da und immer wieder, also wir haben so manchmal also in Deutschland gibt es so ein Phrasenschwein in der Fußballsendung. Das heißt, immer wenn einer so eine allgemeine Phrase sagt, wie zum Beispiel, naja, vor dem Spiel ist nach dem Spiel und so weiter, dann muss man da 3 Euro in dieses Phrasenschwein werfen. Und wir werden jetzt sowas entwickeln bei uns mit solchen No-Go-Words, also Worten und Sätzen, die wir nicht mehr hören wollen. Das heißt, das sind so Sätze wie zum Beispiel, ach, das ist aber nicht so einfach, ach, das schafft man zeitlich bestimmt nicht und so weiter. Ne? Dann muss man immer was da in dieses in den Dino werfen. Aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, wenn man ihn anschaut, er macht irgendwie gute Laune, er sieht einfach positiv aus und er überlagert praktisch das Thema Geld immer mit irgendeinem witzigen Satz, mit irgendwas, was man nicht sagt. Es ist einfach eine positive Emotionalität dahinter. Und das ist, glaube ich, das, was dir so wichtig ist, praktisch jungen Menschen und wahrscheinlich nicht nur jungen Menschen, aber vor allem jungen Menschen eine positive Beziehung, und das ist ja alles im Leben Beziehung, eine positive Beziehung zum Thema Geld zu vermitteln. Woher kommt diese Idee oder dieser Antrieb? Hattest du selbst früh eine positive Beziehung zu Geld oder eher was Negatives? Also wie ist denn das entstanden? Das ist ja schon eine kuriose Idee.
Während diesen Worten, die du jetzt hier gesagt hast, die letzten paar Worte, zieht es mir schon in mir zusammen, weil ich mich jetzt erinnere an meine Vergangenheit, an meine Kindheit. Und meine Kindheit war nicht so rosig. Wir hatten immer, bis ich ausgezogen bin, in der Lehre ausgezogen bin, hatten wir immer Mitte Monat kein Geld mehr. Ich musste sogar klauen gehen auf dem Feld und dann hat mich die Bäuerin erwischt. Ich habe ihr die Wahrheit gesagt, dass ich einfach nur Hunger habe für mich und meine Geschwister. Und dann hat die mir einen ganzen Korb voll Essen mitgegeben. Und ich war ehrlich, das habe ich gelernt. Ich habe was gemacht, was man nicht macht. Ich habe Regeln gebrochen. Ich war aber ehrlich, als man mich erwischt hat. Und sie hat mir das doppelte Zehnfache zurückgegeben. Oder an Weihnachten haben wir einen Obstkorb bekommen, weil es uns nicht so gut geht. Und ich glaube, diese ganze Wertschätzung von fremden Menschen gegenüber, die Dankbarkeit, ihnen was zurückgeben zu können, hat in mir was ausgelöst, dass ich einfach sage, es ist mir wichtig, die Menschen vor dem zu bewahren, was anscheinend Studien oder Statistiken über ältere Menschen sagen. Was sie nämlich sagen, wenn sie Sachen bereuen von ihrem Leben oder in welche Richtung, dass sie es gehabt hätten, hätte man sie gefragt, wo sie es nicht wollten. Also diese ganzen Themen, die es da gibt da draußen, habe ich einfach für mich entdeckt, weil ich es lernen musste. Ich bin ausgezogen in meiner Lehre, habe das Internet für mich entdeckt und habe dann einfach gesagt, mir selber habe ich mir dann gesagt, ich möchte nicht mehr an den Punkt kommen, dass ich einmal wieder bis Ende Monat kein Geld mehr habe. Also ich habe mir so Challenges gesetzt und mit meinen Firmen bin ich dann zusammengewachsen. Ich konnte Gutes tun. Ich konnte Bedürfnisse Menschen erfüllen oder befriedigen. Ich bin gewachsen. Ich bin auch gescheitert. Ich habe auch Firmen an die Wand gefahren. Aber auch dafür habe ich wieder auch zum Teil Jahre später die Schulden alle 100% beglichen. Das hat alles dazu geführt, dass ich einfach an den Punkt gekommen bin, wo ich auch heute bin, dass ich glaube, einfach eine gewisse Dankbarkeit in mich verspüre. Es ist wirklich so. Ich möchte den Menschen nicht nur mit diesem Dino, auch mit den Kinderbüchern, die ich ja jetzt schreibe, was zurückgeben. Und nicht was zurückgeben, was ich davor weggenommen habe. Ich habe den Menschen nichts weggenommen, sondern ich möchte ihnen was zurückgeben in Form von dem, wo ich glaube, dass sie einfach zum Beispiel Lebensziele, die einfach erstrebenswert sind, wie Freiheit und Glück. Ich glaube, das ist ein Geburtsrecht. Nur viele wissen das nicht, dass es so einfach sein kann, wenn man einfach nur seine Denkweise, seine Handlungen und dann natürlich auch seine Gewohnheiten ändert. Und ich möchte gerne mit diesen Kinderbüchern, die ich ja jetzt aufbauend auf diesen Dino rausbringen möchte, mit diesen Geheimnissen des Erfolgreichwerdens, mit diesen Regeln oder Gesetze, so wie Naturgesetze, möchte ich auch den Menschen wieder, den Kindern auch wieder was zurückgeben, weil ich glaube, ich spreche ganz gut die Sprache der Kinder. Und ich glaube, wenn man das in leichten Happen ihnen in einem Buch mitgeben kann, glaube ich, ist das, was ich jetzt als nächstes mit meiner neuen Herzensangelegenheit machen möchte. Einfach den Menschen diesbezüglich verpackt in der Dino-Geschichte natürlich, ich bin der Dino-Mann, ich habe eine Dino-Fabrik, möchte ich Ihnen diese wertvollen Gesetze, diese gewissen Punkte, die man braucht, um eben seine eigenen Ziele erreichen zu können, zu erreichen oder zu ermöglichen. Und das ist so meine nächste Vision, die ich gerne machen möchte, aufbauend auf dem Dino.
Okay. Was ist da die Timeline? Das heißt, was ist geplant? Gibt es schon einen Titel für das Buch? Hast du schon einen Verlag? Wann kommt das raus? Oder ist es noch nicht so weit?
Doch, es ist schon so weit. Mhm. Ich habe mir ein Ziel gesetzt in der ersten Jahreshälfte, das erste Buch. Das Thema ist dann das Sparen, aufbauend auf diesem Dino. Mhm. weil ich irgendwie die Kinder weiter an die Hand nehmen muss. Und ich glaube, die Verbindung mit dem Dino in physischer Form, mehr erzähle ich jetzt nicht zu der Geschichte, aber in eine abenteuerliche Reise, die Kinder dann mitzunehmen. Und das zweite Buch wird Mitte nächsten Jahres kommen, da geht es dann ums Geld. Das dritte Buch dann kommt Ende des Jahres, da geht es um Freunde, Familie, so kurz vor Weihnachten. Also mein Ziel ist für nächstes Jahr, 3 solche Sachbücher mit vielen Bildern auf den Markt zu bringen.
Cool. Okay, also ich glaube, du hast ja auch hier eine große Akzeptanz bei meiner Community, die bestimmt heiß drauf sind, wann gibt's das, wo gibt's das und so weiter. Da kommen wir dann aber ganz am Ende des Podcasts nochmal drauf, dass wir dich dann auch verlinken und so, dass alle dir folgen können und dann natürlich auch geupdatet sind, wenn das dann auch mal ja verfügbar ist. Jetzt würde mich nochmal interessieren, auch vom Marketing her jetzt mal. Ich kenne jetzt deinen Markt, der Spardosen natürlich nicht. Aber ich würde jetzt mal sagen, mit roundabout 150 €, was sowas in der Schweiz zumindest kostet, das ist die teuerste Spardose der Welt, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber das sage ich jetzt mal, es ist zumindest eine der teuersten wahrscheinlich. Ne? Wie zum Kuckuck verkauft man so eine teure Spardose? Wie bringt man Menschen dazu, dass sie bereit sind, 100 oder, also in Deutschland 100, in der Schweiz eben 160, 170, 180 Franken für eine Spardose auszugeben? Wie machst du das?
Es ist unglaublich. Und glaub mir, wir haben jetzt Hochsaison. Jetzt ist gerade Weihnachten, wir sind in der Vorweihnachtszeit und bei uns geht es natürlich ab wie verrückt. Und du kannst es mir glauben, Steffen, oder nicht, das ist wirklich die Wahrheit. Jeden Tag schaue ich mir die Bestellungen an und ich glaube es einfach nicht, wie viele Menschen es gibt, die so eine Wertschätzung an dieses Produkt geben und bereit sind, diesen Preis zu bezahlen. Weil anscheinend bekommen sie für diesen Preis einen höheren Wert. Und ich glaube, die Menschen, die ich erreiche, haben einfach verstanden, jetzt tue ich das ein bisschen einen Witz draus machen, die haben es einfach verstanden, dass es so günstig nie mehr sein wird im Leben des Kindes, um dem Kind mal eine positive Beziehung zum Geld beizubringen. Also ist natürlich jetzt ein bisschen witzig gemeint, aber ich glaube, es gibt nicht viel Produkte, die mit dem Kind wachsen. Es gibt diese Stühle, vielleicht kennst du die, diese Hochstühle, die man schon im wo man das Baby reinsetzen kann und dann mit einem Jahr kann man dann so eine Stufe dazu nehmen, kann dann verschiedene Sicherheitsmaßnahmen wegnehmen und dann wächst das mit, bis das Kind dann auch 10, 12, 14 ist. So, das ist mal ein Produkt. Ein Produkt, das mit dem Kind mitwächst. So, und wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Spielzeuge wir zu Hause haben und was das der Lebenszyklus dieser Produkte ist, ja, dann geht es von Monate vielleicht, wenn du Glück hast, ein Jahr. Diese Spardose bleibt ein Leben lang beim Kind. Vielleicht in der Pubertät verschwindet das in den E-Strich oder irgendwie in den Keller, aber wenn das Kind dann später mit 18, 20, 25 von zu Hause auszieht und sich eine Reise gönnen möchte mit ihrem Freund oder seinem Freund, dann nehmen die Spardose wieder zurück, machen Markierungen dran, wenn die Münze dann bis dahin gelangt sind, gehen sie dann in die USA oder wo auch immer hin. Das heißt, das Produkt ist langlebig. Was man aber nicht vergessen darf, es ist ein emotionaler Artikel. Und das kannst du selber bei deiner Spardose mal ausprobieren. Nimm mal die Augen raus, schau das Ding mal an. Es ist tot, es lebt nicht. Kein Gefühl, keine Emotion, gar nichts. Tust du die Augen rein, du kannst gar nicht anders als zu lächeln. Dann das positive Gefühl, das Umfeld, die Leute reagieren positiv drauf. Und eine Großmutter, die schenkt das ja einfach mal versuchsweise im ersten Enkelkind. So, weil Großeltern und Paten, das sage ich immer den Eltern, die haben Geld, die müssen das schenken. Du als Eltern hast kein Geld mehr. Du musst die Einrichtung bezahlen und alles Mögliche. Du hast kein Geld mehr. Aber Paten und Großeltern, die wollen auch was Spezielles schenken. Etwas, was pädagogisch sinnvoll ist, was die Kinder auch Jahre gebrauchen können. Die wollen das. Also lass das die Großeltern und Paten machen. Und wenn du eine Großmutter mal erreichst, die das mal schenkt, für das habe ich Marketing, das ich mache, genau auf die Großeltern, das genau auf die Großeltern zielt, und in Form von einem Geschenk mit einem 5-Rappen-Stück und nehmen die dann so quasi, geben ihnen die Möglichkeiten, den Sinn zu erkennen. Und wenn sie dann mal das an einem Enkelkind geschenkt haben und in Zukunft noch 10 oder 15 weitere Enkelkinder kommen, siehe da, so funktioniert. Positive Mundpropaganda, ein gutes Produkt, einen hohen Wert mitzugeben. Und dann irgendwo, weißt du, wir dürfen denn auch mit meinen Kinderbüchern, habe ich ja das gleiche Problem. Es kaufen ja nicht die Kinder die Spardosen, es kaufen ja nicht die Kinder die Bücher, sondern die Großeltern oder Eltern, die Erwachsenen kaufen die Sparrosen. Die Großeltern und Eltern kaufen meine zukünftigen Kinderbücher. Das heißt, wenn ich da etwas von reich reinschreibe oder von du musst sparen, oh Mangel, Verzicht, dann kaufen die Spardose nicht oder dann kaufen die auch die Bücher nicht. Ich muss da diese Botschaften, diese ganz, ganz wichtigen Botschaften in diese Bücher verstecken und dasselbe auch bei der Spardose. Und ich mache es einfach mit Gefühl, Emotionalität. Wenn man mal mein Logo gesehen hat, das ist so ein lustiger Dino, der sieht auch lustig aus. Also ich glaube, ich mache es einfach mit dem Gefühl und der Rest ist positive Mundpropaganda. Und man darf ja auch nicht vergessen, in der Schweiz sind die Spardosen deshalb so teuer, also bis 200 Franken, wegen dem Porto auch, aber auch, man kann es in der Schweiz gravieren. Persönlich, eine Persönlichkeit mit dem Namen des Kindes und dem Geburtsdatum. Und das ist natürlich wieder was Zusätzliches. Deshalb, das biete ich nur in der Schweiz an und deshalb ist es einfach im Verhältnis zu Deutschland teurer. Die Kaufkraft ist natürlich höher, aber man kann es auch aufwerten. Und wenn du dann so einen Dino schenkst, der eh schon gefühlvoll ist, emotional ist und auch was Sinnvolles, die Menschen was Sinnvolles sehen und dann noch den Namen des Kindes drauf hat, ja, dann hast du alles erreicht, alles gemacht. Aber um noch ganz kurz auf deine Frage zu kommen, wie habe ich angefangen? Ganz einfach, ich frage. Ich habe gelernt zu fragen. Also was habe ich gemacht? Ich habe 50 Händler angerufen, habe gesagt, ich habe eine Spardose, stell die dir mal rein und verkauf sie. 3 Monate später rufe ich an, ob sie verkauft hast und dann schauen wir mal weiter. Natürlich wollten die alle das nicht mitmachen zuerst, weil Spardose laufen nicht, 10 Euro ist schon eh zu viel. Und ja, ich habe da ganz was Neues gemacht, weil ich habe versucht, anders zu denken. Ein iPhone war für mich schon ganz früh nicht ein großes, im Vergleich zu Nokia, nicht ein großes Telefon, sondern es war ein kleiner Computer. Ein Flughafen ist für mich nicht ein Flughafen mit Einkaufsmeile, sondern ein Flughafen ist für mich eine Einkaufsmeile, ein Einkaufszentrum mit Flughafenanschluss. Und diese Spardose ist nicht einfach eine große, teure Spardose, sondern es ist meiner Meinung nach was ganz, ganz Wichtiges und Tolles für das weitere Leben des Kindes. Also ich versuche das ein bisschen von der anderen Seite her zu machen. Und anscheinend funktioniert das gut und das freut mich wirklich so sehr.
Ja, also da sind viele unternehmerische Learnings drin in dem Ganzen. Also erstens natürlich, emotionalisiere dein Produkt. Du musst nicht unbedingt was Neues erfinden, aber was Bekanntes neu und emotionaler verpacken, das ist das, was du gemacht hast. Dann gibt die Möglichkeit, das Ganze zu individualisieren und. Also da war jetzt viel drin. Viele Leute haben wahnsinnig Angst für ihr Produkt oder für ihre Dienstleistung, die sie haben, dann eben auch einen teuren Preis zu bezahlen und vielleicht auch der oder die teuerste zu sein. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber der René, der könnte ja seine Spardose ja theoretisch auch günstiger herstellen und er könnte die auch günstiger verkaufen. Viele können sich ja das dann nicht leisten und das ist doch total schade. Warum gibt man denn nicht Menschen, die vielleicht jetzt nicht 100, 200 Euro oder Franken hier Geld haben, Kapital haben, warum gibt man denen denn nicht auch die Chance? Für manche ist das ja viel zu viel. Und warum machst du denn das nicht auch? Also verliert man da nicht auch viel Zielgruppe vielleicht zum Beispiel? Du könntest das doch bestimmt auch irgendwie, wenn du umdenken würdest, vielleicht auch so produzieren, dass man das für 50 Franken vielleicht kaufen kann oder für 40 Euro praktisch. So, aber du hast ganz gezielt einen anderen Weg gewählt. Warum oder würdest du grundsätzlich empfehlen, dass es sich lohnt, in ein Hochpreissegment zu gehen mit der Dienstleistung oder mit dem Produkt, das man anbietet? Was ist der Vorteil dran? Warum wählst du diesen oder empfiehlst du vielleicht den Weg und nicht den anderen Weg?
Absolut wunderbare Frage, Steffen. Absolut großartige Frage. Weil die Frage ist ja, was ist die Vision dahinter? Was möchtest du mit diesem Produkt erreichen? Und für mich war es ganz klar, neue Wege zu gehen, andere Wege zu gehen, nicht Mainstream zu gehen. Wie mache ich das? Ich bin der erste und einzige Spielzeughersteller auf dieser Welt, Holzspielzeughersteller auf dieser Welt, der giftfrei und umweltfreundlich und energieeffizient seine Produkte herstellt. Es gibt keinen Holzspielzeughersteller auf der gesamten Welt, der giftfrei, 100% ohne Lösungsmittel, umweltfreundlich herstellt. Ich bin der Einzige. So, und das war mein Anspruch, Sachen anders zu machen, nicht mit einem Lackierroboter irgendwo in Tschechien, Prag oder sogar in Asien zu produzieren, wo ich das dann für 5 Euro irgendwie importieren kann. Nein, weil, nicht, dass wir uns falsch verstehen, Spielzeuge sind immer giftfrei, aber nicht bei der Herstellung, nicht während der Herstellung. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Jedes Spielzeug, das auf dem Markt ist in Europa, es gibt ein Spielzeuggesetz, das ist giftfrei, aber halt erst beim Kunden. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne zu Hause produzieren, bei mir in der Schweiz. Ich bin Schweizer, am Bodensee wohne ich, habe da meine Unternehmen. Ich möchte gerne mit meinen eigenen Mitarbeitern das machen. Ich möchte gerne umweltfreundlich giftfrei das machen. Ich möchte gerne den ganzen Produktzyklus begleiten. Ich möchte. So, und alles, was ich jetzt gesagt habe, ist gar nicht möglich. Weil wer produziert in der Schweiz? Wer produziert giftfrei? Wer versucht, Sachen anders zu machen, als so wie es jeder macht? Und das kostet halt seinen Preis. Weil es gibt ja Gründe, warum das viele Menschen nicht machen. Bei mir war zum Beispiel, ich darf den großen Namen nicht nennen, aber es ist ganz ein großer Möbelhersteller, der war bei mir fast 2 Jahre eingemietet und hat Tests gemacht für seine Produkte. Mag sein, dass vielleicht in einigen Jahren dieser große Hersteller auch Pulverbeschichtung für seine Holzprodukte anbietet. Mag sein. Aber wie bei jeder Technologie sind es die Kleinen, die Innovativen, die Flexiblen, die irgendwas Neues machen. Viele gehen auch unter mit dem, aber die, die es schaffen, wie ich anscheinend, die kommen einfach in neue Wege, neue Bereiche. Weil man muss ja auch verstehen, die Hintergründe, woher komme ich denn? Die ersten 7 Jahre habe ich das Produkt in Behindertenwerkstätten machen lassen. Nicht, weil es günstig ist. Auch das wieder stimmt nicht. Nein, es ist nicht günstiger, in Werkstätten mit behinderten Menschen zu produzieren. Es ist teurer. Warum denn? Ja, weil ich die nicht schleifen kann vor Weihnachten. Du musst jetzt 3-mal mehr produzieren. Ich muss ein riesiges Lager ranmachen, also organisatorisch ein Riesenproblem. Und dann hatte ich ja noch das Problem mit dem Ausland. Schweiz ist ja nicht in Europa. Das heißt, ich muss ja 2 Produktionen haben, auch für Deutschland, auch Behindertenwerkstatt. Ja, und dann, was ist mit Frankreich, England, mit den anderen Ländern? Also muss eine dritte her in Tschechien. Und das war ein Familienbetrieb. Und die Vision, die ich dahinter hatte, war, mit der eigenen Produktion in der Schweiz diese 3 zu ersetzen mit der eigenen. Weil diese 3 konnten diese Mengen einfach nicht mehr liefern, alle 3 gleichzeitig. Das war wirklich im Abstand von einem Jahr, hatte ich das Problem. Und ich musste ja Lösungen finden. Entweder höre ich auf, sage, okay, fahre das Ganze an die Wand, oder ich lasse im Ausland produzieren, in China, was jeder das macht, oder fast jeder, oder Tschechien, die das machen, oder ich mache es selber. Also ich habe mich für das Dritte entschieden, ich bin gut gefahren, ich habe einen Innovationspreis bekommen, weil ich es eben anders mache. Und diese ganzen, warum ich etwas machen möchte, folgten dann auch ganz viele, wie ich das machen sollte. Ich musste aber Beziehungen eingehen mit Lieferanten, mit Händlern. Ich musste Vertrauen schenken. Natürlich auch naiv sein. Naivität war ganz wichtig. Ab und zu bist du auf die Schnauze gefallen. Aber im Großen und Ganzen habe ich die Geschäfte mit Menschen gemacht. Ich habe denen vertraut. Die haben an mich geglaubt, in meine Ideen, auch die Bank, in meine Ideen, in meine Vision investiert. Und so ist das Ganze dann gewachsen. Weil man denkt natürlich jetzt so ein Spielzeug. Man denkt, da ist so ein Schreiner, der produziert das mal ein bisschen oder so. Aber wenn man, glaube ich, zu uns ins Geschäft kommt, hier am Bodensee. Wir haben jeden Tag Kunden, die zu uns kommen. Die sind, ich glaube, schon ein bisschen überwältigt, weil sie nicht glauben, dass so vieles mitspielt, dass man an so vieles denken muss, dass man so viel Lager produzieren muss. Wir haben 30 verschiedene Modelle, Farben und Größen in der Schweiz. 30 verschiedene. Mhm. Und dann kann ich ja nicht nur 100 pro Stück produzieren, sondern wir produzieren bis 1000 Stück pro Farbe, pro Modell. Und das sind natürlich die Gründe. Und warum der Preis so hoch sein soll? Ja, Steffen, stell dir mal vor, was wäre passiert, wenn ich jetzt morgen den Dino für 50 Euro verkaufen würde? Was würde das mit der Produktionsmenge bedeuten? Was würde das mit der Anzahl der Mitarbeiter bedeuten? Irgendwo musst du eine Wirtschaftlichkeitsrechnung machen. Und ich fand für mich jetzt heraus, diese Produktionsmenge, diese Absatzmenge, dieser Markt, der ja nicht endlich ist, oder unendlich ist, besser gesagt, sondern eben endlich ist, führte dazu, dass ich halt für diesen Preis brauche, um diese Produktionsmengen etc., dass einfach alles in Guss funktioniert.
Was aber wieder einfach so ein schönes Beispiel dafür ist, die Leute machen sich zu viele Gedanken darum, ob die Menschen das bezahlen. Also ich glaube, das ist einfach die völlig falsche Frage. Die Leute stellen sich die falschen Fragen immer bei dem Thema, was ist mein Honorar? Was ist mein Produktpreis? Sie denken immer vom Kunden aus. Ja, können die Leute das bezahlen? Wollen die Leute das bezahlen? Ist die völlig falsche Frage. Die Frage muss sein, wie kann ich ein Produkt so emotional, so hochwertig, so vielleicht auch einzigartig in deinem Beispiel kreieren, dass die Menschen gar nicht drum rumkommen, es haben zu müssen praktisch. Ja, also was wäre denn ein so innovatives, cooles Produkt oder zumindest mal eine Kommunikation von einem Produkt, dass die Leute sagen, das kann ich mir nicht leisten, es nicht zu haben an der Stelle, weil der Verlust auf der anderen Seite ist nicht zu nutzen, auf einer vielleicht materiellen oder emotionalen oder Bildungsebene deutlich höher wäre, als wenn ich es jetzt auch habe. Und ich glaube, wenn ich an der Stelle rangehe, dann stelle ich fest, alles es gibt für jedes Produkt gibt es natürlich einen Preis, aber es ist immer eine Frage der Story dahinter auch. Und je emotionaler und besser die Story ist, und ich glaube, du hast dir da wahnsinnig viel Gedanken um die Verpackung gemacht, gibt diesen schönen Satz, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Na, am Ende des Tages ist es eine Spardose. Aber es ist halt eben der Rahmen. Und der Rahmen und diese Story außenrum, was ich in Wahrheit bekomme, es geht ja nicht darum, ein Auffangbehältnis für meine Rappen oder für meine Euros und Cent zu haben, sondern es geht ja darum, ein emotionales Learning, eine Bindung zu kreieren. Also was ist denn eigentlich das Produkt hinter dem Produkt? Das ist vielleicht die spannende Frage. Und ja, für eine Spardose würde ich selber auch niemals 100 Euro oder mehr bezahlen. Aber für das Learning, das hinter diesem Produkt steht, dafür würde ich sogar noch mehr bezahlen, ehrlich gesagt. Das ist auf alle Fälle mal noch mehr wert. Von dem her ist es eigentlich sogar preisgünstig oder mindestens mal preiswert, ja, wie es auch so schön heißt. Und ich glaube, die Leute machen sich zu viele Gedanken oftmals über das äußere Produkt und zu wenig Gedanken über das Produkt, das eigentlich dahinter liegt. Also das, was ich ja emotional eigentlich auch verkaufe an der Stelle. Und dann, wenn ich das, glaube ich, gut verkaufe, hat alles eine Möglichkeit, auch im Hochpreissegment auch zu funktionieren, wenn ich das dann auch richtig verkaufe. Und sogar auch in jedem Land und kulturunabhängig, weil du verkaufst ja deine Spardose, glaube ich, auch eben in ziemlich viele Länder, oder?
Ja. Von Deutschland aus haben wir das gleiche Lager wie in der Schweiz. Natürlich keine Produktion, nur ein Vertriebsnetzwerk in Deutschland, in Lindau auf der anderen Seite vom Bodensee. Und von da aus verschicken wir dann europaweit, weil es natürlich grenzenlos geht. Ja, das ist so. Das ist so. Und auf nochmal um das, was du vorhin gesagt hast, wegen dem Preis und dem Wert. Was darf überhaupt ein Buch kosten? Das ist doch eigentlich eine Frechheit. 10 Euro für dieses Wissen. Ich spare mir Zehntausende von Euro. Ich habe es vorhin gesagt, ich habe 10 Jahre mindestens sparen können, hätte ich schon davor Bücher gelesen. Ja, was? Da hätte ich ja 100.000 Euro bezahlen müssen für diesen 10-Euro-Schinken. Also eigentlich ist es eine Frechheit, weil du einfach keine Wertschätzung hast. Und leider auch ist es so, wenn etwas einen gewissen Preis hat, ist die Erwartungshaltung höher, was ja soweit mal so gut ist. Aber das heißt, du kannst diese Erwartungshaltung ja künstlich hochhalten, indem du den Preis künstlich hochhältst, sodass du ein bewusstes Erwartungshaltung provozierst und dann irgendwie die Leute dann einfach der Freunde nicht mehr sagen, das ist nur eine große, teure Spardose, sondern eben auch das sagen, was du in deiner Werbebotschaft auch den Kunden vermitteln möchtest, was sie eben als, ja, du tust rational, tust du dann deine Kaufentscheide erklären, dass du dann halt eben gute Gründe hast. Und diese guten Gründe, die gebe ich natürlich mit meiner Werbung, mit meinen Werbemaßnahmen oder Kampagnen gebe ich den Kunden natürlich mit, damit sie es eben auch rational ihren Familienmitgliedern auch erklären können, warum sie denn so wahnsinnig sind und so eine tolle Spardose zu bezahlen. Oder auch, warum ich warum ich 2 Tage an so ein Seminar komme von dir. Ich muss das ja rational erklären. Du kannst mich abholen mit allen deinen Berichten und bei anderen Rednern zum Beispiel mit Büchern etc., mit Videos bei dir und so weiter. Aber irgendwo muss ich das ja dann auch rational erklären. Und dass diese Botschaften, die Kunden dann ihren Kunden weitergeben sollen, das versuche ich in der Werbung mitzugeben, sodass sie auch das Gefühl bekommen, bevor sie es kaufen, was ist denn der wirkliche Wert. Aber im Vorfeld natürlich ist es unmöglich eigentlich, diese Spardose zu verkaufen. Also ich war an so vielen Messen in Deutschland und so viele Händler sind an mir vorbeigegangen. Das Problem war nicht in Deutschland nicht die Händler, nicht die Kunden. Die wollten das Produkt, die kaufen das auch jeden Tag, jede Stunde. Aber die Händler waren das Problem, weil oft die Händler einfach nicht verstehen wollten, warum die Menschen bereit sind, zum Preis zu bezahlen, weil die halt eben nicht emotional einkaufen. Also die Händler waren immer, leider darf ich das so pauschalisieren, waren immer mein Problem in Deutschland oder in Frankreich, ist genau dasselbe, England dasselbe, nicht hier bei mir zu Hause, hier habe ich schon so eine Verbreitung, aber in Ländern, in denen ich einfach verkaufe, waren immer nur die Händler, emotionslosen Einkäufer mein Problem und die konnte ich auch nicht abgrasen mit Zahlen oder auch nicht mit Statistiken. Die haben nur ihren Augen vertraut, dem Preis und da bin ich dann auch denke ich mal, leicht gescheitert mit diesen Messen. So funktionierte das Ganze nicht. Aber im Summe, im Ganzen, Großen und Ganzen haben mich die Kunden auch in Deutschland, in Frankreich oder in England nicht im Stich gelassen und kaufen auch da immer wieder die Spardose. Spannend auch, dass die gleichen Menschen wirklich durchgehend durchs Band, die gleichen Menschen nach 1, 2, maximal 3 Jahren oder manchmal auch 4 Jahren wieder eine zweite kaufen. Ist ja klar, das zweite Kind ist geboren.
Ja, klar. Ja. Ja, und es gibt da einen schönen Satz, der heißt, die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Das heißt, wenn ich einen, ich nenne das jetzt mal Ohrmenschen, ne? Also das soll jetzt nicht im Sinne der Wertschätzung des Menschen sein, aber mal ein Mensch mit einem Ohr-Mindset, mit einer, ne? Also mit einer Ohr-Einstellung. So ein Mensch kennt halt wieder andere Ohrmenschen, weil wir umgeben uns immer natürlich ja mit dem, was ja auch irgendwo zu uns passt. Ne? Wir wollen ja stimmig leben, sage ich jetzt mal. Und C-Menschen kennen halt andere C-Menschen. Von dem her, wenn du natürlich auch drei Ohrmenschen kriegst, das kennst du in Wahrheit nicht drei Ohrmenschen, sondern eigentlich 30, weil jeder kennt ja wieder drei und wieder drei und wieder drei. Und so geht das ja auch weiter. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig. Also ich kenne das von mir auch. Ich habe früher ab und zu mal, ich habe mal einen Auftrag angenommen, das war so ein klassisches Beispiel von einem Kunden, der keine große Wertschätzung für meine Angebote auch damals hatte und für mich als Redner und auch für die Wertigkeit von einem Vortrag. Und er hat gesagt, ja, Steffen, ist ja ganz toll mit deinem Honorar, wir hätten dich ja sehr gerne dabei, allerdings haben wir nur 40% von dem, was du kostest. Und würdest du trotzdem kommen und hin und her. Und damals hatte ich noch nicht so viele Aufträge, ist schon 8 Jahre her, das Ganze. Dann habe ich gesagt, ja, hin und her, und 40% ist schon sehr, sehr wenig und das war eigentlich wirklich nicht mehr wirtschaftlich. Dann hat er gesagt, ja, aber es ist eine Multiplikatorveranstaltung, weil da kommen ganz viele tolle Unternehmer und Selbstständige und so weiter. Wenn du dort kommst, ist das ja auch eine Werbeplattform und da kriegst du ganz bestimmt ganz viele Weiterempfehlungen und Buchungen, also ist ja der Wert deutlich höher. Der Punkt war, oft ist es gelogen, in dem Fall ist es sogar tatsächlich so gewesen. Nur, ich bin da hingegangen für 40% Honorar, habe dort meinen Vortrag gemacht, das hat super funktioniert und ich habe danach wirklich viele Anfragen bekommen und alle, wirklich alle von denen hatten mir 50% von meinem Honorar geboten plus. Das heißt, es war halt eine C-Veranstaltung und zu C-Veranstaltungen kommen C-Menschen, C-Unternehmer, die haben ein C-Honorar und du kriegst wieder das Gleiche. Ja, also dort, wo du bist, kriegst du halt auch das, was dem entspricht, wo du bist an der Stelle. Und von dem her, wenn du natürlich ein paar Leute dann am Anfang auch mit deiner sehr exklusiven Spardose erreichst du damit wieder andere Menschen, die das eben auch wertschätzen. Ja, wertschätzende Menschen kennen wertschätzende Menschen für so ein Thema. Was mich jetzt aber auch noch interessieren würde vielleicht, du hast ja auch gesagt, du hast das ein oder andere Unternehmen oder die ein oder andere Unternehmung schon auch an die Wand gefahren, hat nicht funktioniert. Was sind denn so die ein, zwei wichtigsten Learnings, die du aus den größten Misserfolgen, aus dem Scheitern deines Lebens so für dich rausgezogen hast?
Ja, das erste Mal war ich 22 oder 23 war das. Das war eine GmbH, die ich mit einem Freund, wo wir schon beim ersten Punkt sind, mit einem Freund zusammen gegründet habe. Mhm. Den habe ich kennengelernt im Militär. Mhm. Ich glaube, das würde ich, oder seitdem habe ich das nicht mehr gemacht. Ich mache nur noch alleine. Das ist jetzt nicht Arrogantes oder Böses oder so, nein, aber ich habe einfach andere Erfahrung gemacht, dass auf einmal die Geschwindigkeit eine andere, ja, dass die einfach subjektiv ist. Das heißt, was ich definitiv nicht mehr machen würde oder nicht mehr machen werde, ist mit jemandem gemeinsam eine Firma zu gründen. Was ich natürlich machen möchte, würde, ist eine Dach GmbH zum Beispiel. Das ist ganz klar. Aber nicht eine gemeinsame GmbH, wo wir beide einen Anteil dran haben, das würde ich nicht mehr machen. Mhm. Und dann war es natürlich meine Naivität, sag ich mal. Naivität war jetzt hier nicht richtig. Es war, glaube ich, Größenwahn. Wir haben eine Software entwickelt für Social Media. Das darf man jetzt nicht zu groß kochen. Jeder dazu mal vor Facebook um die 2000-Wende hat irgendwas mit Social Media gemacht. Viele. Ich habe allein 10 Facebook vor Facebook gekannt. Also da gab es viele. Wir waren einer von denen. Wir hatten auch einen Business Angel von einer gigantisch großen Firma. Wir haben mit denen gesprochen. Der wollte uns einen Knebelvertrag auferlegen. Wir mussten seine Mitarbeiter, es waren glaube 12 oder 15 Mitarbeiter, die wir 2 Jahre lang schulen müssten und dann hätten wir von einem Unternehmen gehen sollen, also unsere Idee verkaufen sollen. Und diesen Knebelvertrag wollten wir nicht. Und ich glaube, das ist mein zweites Learning, dass ich da einfach, ja, klar kann man sagen, ja, hätte es doch die verkaufen sollen, aber wo ist denn das Wissen? Das Wissen bleibt ja in mir. Ich hätte ja nur dieses Produkt, diese Idee verkauft und ich glaube, da waren wir einfach, ja, wir dachten, wir können es alleine, 4 Monate später musste ich wieder arbeiten gehen zum Beispiel. Aber ich würde sagen, ganz klar, den Menschen doch auch vertrauen, nicht immer alles für dich behalten, investieren, all in gehen, das bin ich übrigens immer gegangen, Ich hätte auch da all in gehen sollen. Gut, kann man sagen, bin ich ja. Deshalb habe ich es ja mit dem nicht gemacht. Kein Plan B, ganz, ganz klar, ganz wichtig. Es gibt keinen Plan B. Sobald du einen Plan B hast, du hast so viele Zweifel in deinem Leben. Und wenn du einen Plan B hast, dann gehen einfach Möglichkeiten aus deinem Kopf, Willenskraft, gehen einfach weg. Und wo du dich dann auf den Plan B fokussierst. Und das fehlt halt beim Plan A, dass der gut wird, dass der richtig gut wird. Also ich glaube, das ist sicherlich auch etwas. Dann natürlich für mich wichtig, Learnings, alle Schulden zu begleichen. Ich hatte, glaube fast 5 Jahre oder 6 Jahre später hatte ich noch nicht viel. Heute im Verhältnis nicht viel, aber es waren doch über 1.000 Euro. Ich habe dann wieder auf Null gesetzt. Ich habe, es wäre eigentlich schon verjährt gewesen, aber trotzdem wollte ich die Schulden begleichen. Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so ein Learning, was du hören wolltest, aber das habe ich daraus gelernt, dass ich da auch einfach wieder fair und korrekt bleibe, ehrlich bleibe. Aber ich glaube, das waren so die Dinge, einfach dranbleiben, weitermachen. Ich habe ja weitergemacht. 7 Jahre später war ich endlich 100% selbstständig. Ich hatte einfach eine extra Runde drehen müssen, noch mehrere Firmen gebraucht, aber es geht halt nicht am Freitag investieren und am Montag reich werden. Ich selber habe 10 Jahre gebraucht, um mich selbstständig zu machen. Ich habe mit 18 angefangen, 28 selbstständig und wiederum 10 Jahre für die äußere finanzielle Freiheit. Also ja, man braucht halt Zeit. Ich bin dran geblieben, ich war fokussiert, ich hatte meine Vision. Ich wollte einfach schon als Kind, habe ich gesagt, ich möchte mich irgendwann mal selbstständig machen. Was ich nicht wusste, heute weiß ich, es war gar nicht der Gedanke dran, selbstständig mal zu werden, sondern vermutlich war das frei sein, Freiheit zu erlangen, nicht fremdgesteuert zu sein. Ich glaube, das war das, was mich dann die ganzen Jahre motiviert hat, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, weiterzumachen. Aber ganz wichtig, ich hätte einfach Bücher lesen müssen, dann hätte ich mein Umfeld, meine Familie, meine Freundschaften einfach, ich wäre anders umgegangen. Es wäre einfach lockerer gewesen. Ja? Es wäre einfach relaxter gewesen. Ich wäre zum gleichen Ziel gekommen, aber ich glaube, ich hätte nicht so viele Probleme gehabt, sage ich jetzt einfach mal so.
Sehr cool. Also, da ist und war eine Menge jetzt drin für alle, die sich selbstständig machen möchten, die Unternehmer oder Unternehmerin werden möchten oder eben auch schon sind und da auf den nächsten Schritt kommen wollen oder auf die nächste Stufe kommen wollen, den nächsten Schritt machen möchten. Das war mega. Jetzt die Frage, wo kann man dich kontaktieren, wenn jetzt jemand von meiner Community sagt, Mensch, der Typ ist cool, den möchte ich auch mal irgendwie, ich möchte die Dino-Spardose, wo kann ich die kaufen? Kann man mit dir in Kontakt treten? Was sind deine Angebote?
Also natürlich kann man meine Spardosen kaufen im Online-Shop. Das wäre die Spardose, das haben wir noch gar nicht gesagt, Steffen, die heißt Big Belly Bank. Große Bank. Also große Big Belly, große Bauchspardose, Bank heißt Spardose, bigbellybank.de oder ch. Mich selber findet man auf Facebook unter facebook.com/hackspiel oder auf Instagram natürlich @RöneHackspiel oder auch auf hackspiel.ch. Also da gibt es verschiedene Domains, aber hauptsächlich erreicht man mich natürlich über Instagram, Facebook oder natürlich über die eigene Homepage. Kaufen kann man das auf Big Belly Bank oder bei Amazon natürlich. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Es ist eine große Investition, meiner Meinung nach eine der besten Investitionen, zumindest mal die erste beste Investition in ein Kind, in dein Kind. Und es geht ja nicht nur um dein Kind, es geht ja um alle Kinder dieser Welt. Das ist die Zukunft und wir alle wollen doch, dass diese Kinder eben nicht Sachen bereuen, die sie nicht gemacht haben. Und ich glaube, ein erster Anfang ist diese Spardose und wir alle sind verantwortlich dafür, dass unsere Welt besser geht, dass wir unsere Welt besser verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Und ich glaube, wenn wir den Kindern eine gewisse finanzielle Bildung mitgeben, damit die eben die richtigen Entscheidungen in Bezug auf finanzielle Entscheidungen fallen, damit sie eben mal nicht in Armut leben müssen, so wie ich gelesen habe, dass 90% der 65-Jährigen eben sind, nämlich entweder sind sie tot oder in Armut leben. Das war eine Studie, die ich gelesen habe. Und das wollen wir eben nicht. Und ich glaube, da braucht es eine tolle finanzielle Ausbildung, damit die Kinder eben dann eine tolle, wunderbare, richtige finanzielle Entscheidung fallen. Und mit der Spardose, meiner Meinung nach, fängt es an. Und wie gesagt, in der Schweiz, jedes 8. Kind bekommt eine bei Geburt oder Taufe. Dann, wenn das Kind noch gar nichts sparen kann, wenn es noch gar nicht weiß, was es ist, also es kann nie früh genug sein, ich würde investieren, ist eine tolle Sache und ich bin froh und dankbar dafür.
Also ich kann es auch empfehlen, du hast es uns ja geschickt, wir haben es angeschaut, es ist wirklich ein sehr tolles, hochwertiges, emotional sehr positiv wirkendes Produkt, also von dem her auch meine absolute Unterstützung, deswegen bist du auch hier. Ja, wir werden alle Links zu dir unten in den Shownotes natürlich reinschreiben, werden dich überall verlinken, dass die Leute den Weg zu dir, zu deinen Spardinos und auch dann bald zu deinen Büchern natürlich auch finden werde. Vielen herzlichen Dank für dieses coole Gespräch. War, finde ich, sehr, sehr inspirierend für viele Menschen. Auch für mich nochmal echt ein paar coole Learnings auch dabei. Ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was so auf dich zukommt noch. Und ich glaube, das ist noch einiges. Du bist ja eigentlich nicht am Gipfel des Berges, sondern am Gipfel des ersten Berges. Es geht ja eigentlich gerade erst richtig los, ne?
Richtig. Ja. Ich habe das Social Media für mich entdeckt. Und ich glaube übrigens auch, Steffen, das Jahr 2019 wird dein Jahr sein. Also wenn ich erlebe, wie du dich in diesem 2018 weiterentwickelt hast. Also ich glaube wirklich daran, dass auch dein Jahr das 2019 sein wird. Und ja, darauf arbeite ich auch, weil auch ich finde, das Jahr 2019 bringt so viele neue Sachen, so viele interessante Sachen. Und da gebe ich 100%.
Ja. Ja, also lass uns gemeinsam explodieren. Vielen Dank für alles und ja, viel Erfolg. Mach's gut.
Danke dir. Tschüss.
Ciao, ciao.
Und ich weiß, du bist bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin. Und dieser Weg auf